es, mit Jesus unterwegs zu sein und seine Werke zu tun. Darum geht es heute. Gottes Werke tun. Die Frage ist, wer tut sie? Müssen wir das in eigener Kraft stemmen? Dürfen wir Gott beim Wort nehmen? Wir haben eben Wort Gottes gehört. Komische Frage, ne? Sollen wir Gott beim Wort nehmen? Wir sollen ihn doch unbedingt, wir müssen ihn doch, wir müssen doch auf sein Wort vertrauen, auf sein Wort bauen, auf seine Zusagen trauen. Die Anschlussfrage lautet, tun wir das? Trauen wir Gott? Bauen wir auf sein Wort? Baue ich auf das Wort, das uns Jesus heute seinen Jüngern noch einmal durch den Hermann jetzt mitgeteilt und uns auch jetzt mitgibt? Oder taumle ich durch den Alltag als erlöster Mensch und tue so und lebe so, als ob dieser, der Alltag, mächtiger wäre als jener Christus Jesus, der Erde und Himmel regiert. Also mich hat die Diskrepanz noch nie so geschmerzt wie bei der Vorbereitung dieser Predigt, diese Diskrepanz zwischen dem, was ich, was wir in Christus sind, was wir mit ihm sind, und dem, wie ich lebe. Wie leben wir denn? Also von einem unter uns weiß ich es ganz genau. Ich lebe unter Niveau. Weit unter dem Niveau, das Jesus Christus mir vorgegeben hat. So hat er es formuliert. Unter den vielen Sätzen wähle ich nur zwei aus seiner Abschiedsrede, die er seinen Jüngern mitgab und uns heute wieder neu gibt. Johannes 14. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, doppelte Betonung, unabänderlich wahr, wer an mich, Jesus Christus, glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich tue, und er wird noch größere tun, als ich getan habe. Denn ich gehe zum Vater, und was ihr bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun, damit der Vater verherrlicht werde. Und damit wir es fassen, wiederholt er unmittelbar sofort diese Verheißung und sagt, was ihr mich bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun. Nehmen wir ihm das ab? Nehmen wir Jesus beim Wort? Wir kennen welche, die haben so gelebt. Wir kennen welche, die haben so geglaubt und die haben auch so gebetet und die haben auch so gehandelt. Wir haben sie kennengelernt in den letzten Wochen und Monaten in den ersten Kapiteln der Apostelgeschichte. Heute geht es weiter im fünften Kapitel ab Vers 12. Es geschahen aber viele Zeichen und Wunder im Volk durch die Hände der Apostel. Und sie waren alle in der Halle Salomos einmütig beieinander. Von den anderen aber wagte keiner, ihnen zu nahe zu kommen. Doch das Volk hielt viel von ihnen. Desto mehr aber wuchs die Zahl derer, die an den Herrn glaubten, eine Menge Männer und Frauen, sodass sie die Kranken sogar auf die Straßen hinaustrugen und sie auf Betten und Bahren legten, damit, wenn Petrus käme, wenigstens sein Schatten auf einige von ihnen fiele. Es kamen auch viele aus den Städten rings um Jerusalem und brachten Kranke und solche, die von unreinen Geistern geplagt waren. Und nun kommt wieder dieser Hammer, und alle wurden gesund. Alle wurden gesund. Das ist die vollständige Erhörung der Gebete, mit denen sich kurz zuvor die junge Gemeinde in Jerusalem an den Vater im Himmel gewandt hatte. Vor 3 Sonntagen haben wir davon gehört. Da heißt es, sie erhoben ihre Stimme einmütig zu Gott und sprachen, Herrscher, der du Himmel und Erde gemacht hast. Und dann priesen sie die Allmacht Gottes und dann baten sie wörtlich, und nun, Herr, sieh an ihr Thron, das Thron der Pharisäer, das Thron der Sadduzäer und der hohen Priester und Schriftgelehrten, sieh an ihr Thron und gib deinen Knechten mit allem Freimut zu reden dein Wort, strecke deine Hand aus, deine Macht, damit Heilungen und Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesus. Und der Treue und der Verlässliche und der Allmächtige tat, was die Gemeinde erbat. Er tat viele Zeichen und Wunder, haben wir eben gehört, durch die Hände der Apostel. Und viele wurden bekehrt, viele, eine Menge Männer und Frauen. Mir kam an dieser Stelle ein Psalmwort von David in den Sinn, Psalm 37, habe deine Lust am Herrn, der wird dir geben, was dein Herz wünscht. Offensichtlich hatten die Jünger ihre Lust am Herrn, ihre starke Freude, ihr Verlangen nach ihm und an ihm. Sie hatten Sehnsucht, ihn immer mehr zu erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und auch die Gemeinschaft seiner Leiden würden sie übrigens immer stärker erfahren. Beides zusammen, Auferstehungskraft, Leidensfähigkeit. Der fanatisch gesetzliche Pharisäer Saulus schrieb genau diese Worte, nachdem er von Jesus Christus ergriffen worden war und umgedreht worden war. Genau diese Worte schrieb er an die Gemeinde in Philippi und an uns. Ihn möchte ich erkennen, nur noch ihn und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden und so seinem Tod gleichgestaltet werden, damit ich gelange zur Auferstehung der Toten. Die beiden Dinge gehören zusammen. Jetzt in diesem Stadium war der Paulus ja noch ein Todfeind der Gemeinde Christi. Aber dass er so vergeblich mit Drohen und Morden, wie es in der Bibel heißt, gegen die Gemeinde schnaubte, also ihre Vernichtung betrieb, das hatte ja seinen Hauptgrund in dem Haupt der Gemeinde, dem Herrn der Gemeinde, in Jesus, aber dann auch in einer ganz besonderen Verfassung und Haltung der gläubigen Frauen und Männer in Jerusalem. Zum einen war da diese starke Freude am Herrn, die wir eben gehört haben, darin eingeschlossen das Verlangen mit Freimut, also unerschrocken, das Evangelium zu verkündigen, damit möglichst viele Menschen zum rettenden Glauben an Jesus Christus kommen. Und zum Zweiten war da diese Konzentration auf das Wesentliche. Einmütigkeit war da. Wir haben den Begriff Einmütigkeit jetzt schon mindestens 3-mal gehört. In Kapitel 2, also vor vielen Wochen, hieß es, sie waren täglich einmütig beieinander im Tempel und brachen das Brot hier und dort in den Häusern. Kapitel 4, sie erhoben ihre Stimme einmütig zu Gott. Und nun im Kapitel 5, sie waren alle einmütig beieinander in der Halle Salomos. Einmütig, das heißt, sie waren eines Sinnes. Sie waren innerlich und auch im Miteinander auf ein Ziel ausgerichtet, genauer gesagt auf eine Person, auf Jesus. Am Ende seines Lebens hat Paulus an seinen geistlichen Sohn Timotheus diesen Satz wie eine Erbschaft hinterlassen. Ich zitiere jetzt aus der neuen Genfer Übersetzung, 2. Timotheus 2, richte deine Gedanken ganz auf Jesus Christus, auf ihn, der von den Toten auferstanden ist, den versprochenen Retter aus der Nachkommenschaft Davids. Von ihm handelt das Evangelium, schreibt er wörtlich. Von ihm, nur von ihm handelt das Evangelium, nur von Jesus, nicht von menschlichen Möglichkeiten, nicht von menschlichen Leistungen. So schnell vermischen wir das immer wieder. Das Evangelium handelt von Jesus und von dem, was er durch uns tut. Aber er tut es. Nur von ihm. Wir müssen uns das deswegen immer wieder in Erinnerung rufen, weil wir so schnell bei uns sind. Es ist zum Weinen. Ich ja auch. Ja. Was ist mit mir los? Wir schauen von ihm, das Evangelium verkünden, mir selbst verkünden. Dann kommen wir raus aus dieser Selbstumdrehung. Wir sind so schnell in drittklassige Dinge verstrickt. Man kann sich ja theologisch wertvoll Stunden und Tage und ein Leben lang unterhalten und austauschen über Nebensachen. Von ihm handelt das Evangelium, von Jesus Christus. Jedes Leben, auch jedes Gemeindeleben gerät in Schieflage und stirbt ab, wenn Christus Jesus nicht mein Zentrum ist, unser Zentrum ist. Nur in Jesus Christus wird der unvorstellbar Gewaltige und Mächtige, der Ewige und Heilige für uns im Glauben erfahrbar und fassbar. Nur in seinem geliebten Sohn hat der ewige Vater sich ein für allemal offenbart. Und er tut es täglich neu, wenn wir uns auf Jesus ausrichten. Nur in ihm, in Jesus, wird jener, der in einem unzugänglichen Licht wohnt, wie die Bibel über den Allmächtigen sagt, und zu dem niemand kommen kann, wie es im 1. Timotheusbrief 6 heißt, und den kein Mensch gesehen hat, noch sehen kann, in ihm, in Jesus Christus, wird er erfahrbar, greifbar, vermittelbar. Er hat seinen Sohn zum Erben über alles eingesetzt, heißt es in der Bibel. Und er hat uns mit ihm, wörtliches Zitat, alles geschenkt. Alles. Die ganze Fülle seines eigenen Reichtums. Durch Jesus haben wir die Erlösung, nämlich die Vergebung der Sünden. Durch Jesus haben wir Zugang zu allen Schätzen der Weisheit und der Erkenntnis Gottes. Durch ihn bekommen wir, wie es im 2. Petrusbrief heißt, Anteil an der göttlichen Natur. Und durch ihn, Epheserbrief, werden wir gesegnet mit allem geistlichen Segen im Himmel. Allein durch Jesus Christus empfangen wir Gnade um Gnade. Wie damals die ersten Jünger. Die Frage ist, ob wir als Gnadenempfänger leben wollen, indem wir uns völlig der Gnade in Person hingeben, nämlich an Jesus glauben. Wenn wir das tun, dann werden wir auch einmütig, dann werden wir eines Sinnes, dann erleben wir dieses Wunder der Einmütigkeit in unserer manchmal ja sehr störenden, aber auch bereichernden Verschiedenheit. Und dann werden wir unter anderem sehr konkret erfahrbar, auch hier in dieser Gemeinde, in der Seubertstraße, auch einmütig und in großer Zahl zum Gebet zusammenströmen. Noch tun wir das nicht. Einmal im Monat, am ersten Freitag im Monat, treffen sich mal gut und gern ein Dutzend Leutchen, immerhin, ne? Für jeden können wir nur dankbar sein. Ich denke, wenn die nicht kämen, würde die Gemeinde mit Sicherheit zusammenbrechen. Nicht, weil sie es stemmen, sondern weil wir es dann Jesus geben. Aber ich sage jedem, der noch nicht dabei war, er wird gesegnet, auch wenn er es nicht unmittelbar spürt. Es ist keine Gefühlssache, es ist eine Erfüllung der Verheißung, die Jesus uns gegeben hat. Man kann das nicht organisatorisch korrigieren. Ich kann keine Begeisterung wecken. Es gibt einen Erfahrungswert, den kann man in der Bibel und in der ganzen Kirchengeschichte sehen. Erst in der existenziellen Erfahrung der eigenen Unzulänglichkeit wächst bei dem Menschen, bei dem Gläubigen, der Drang, sich möglichst oft mit Glaubensgeschwistern zum Gebet zusammenzuschließen. Und je zufriedener der Mensch mit sich selbst ist, je zufriedener der Mensch mit sich selbst ist, umso unnötiger wird ihm das Gebet. Und je mehr er davon überzeugt ist, dass er das eine oder andere Gute und Gottgefällige aus eigenem Vermögen hinkriegt, eine teuflische Lüge übrigens, je mehr er aber daran hängt, so wie die Pharisäer daran hingen, umso weniger wird er die von Gott gewollte Haltung akzeptieren, nämlich die Haltung des Bittenden und des Empfangenden, der dann auch das von Gott Erfangene gerne und dankbar an andere weitergibt. Das ist das Gesetz Gottes. Empfangen, dankbar aufnehmen, weitergeben, durchlässig sein für den Willen Gottes. Beten ist im Wesentlichen nichts anderes, als unsere leeren Herzen und Hände Gott hinhalten und uns füllen lassen. Luther schrieb als letztes, ehe er sich zum Sterben niederlegte, wir sind Bettler, das ist wahr. Das ist genau das. Und das war auch die Erkenntnis der Jünger damals in Jerusalem. Ihnen kam diese Erkenntnis schneller als uns heute in Bonn, denn in Jerusalem standen sie mit dem Rücken zur Wand. Das tun wir nicht. Muss auch nicht immer sein. Wenn uns heute in Bonn eine Instanz oder eine gesellschaftliche Gruppierung die Verkündigung des Evangeliums von Jesus Christus verbieten wollte, würden wir uns zu Recht auf das Grundgesetz berufen, zu Recht unbedingt, auf die dort garantierte Freiheit des Glaubens und des Gewissens und des religiösen Bekenntnisses. So steht es wörtlich drin. Das dürfen wir. Für die Gemeinde in Jerusalem aber waren die gesellschaftlichen und religiösen Autoritäten keine Beschützer, sondern Angreifer. Und sie erhöhten ständig den Druck. Wer oder was konnte da noch helfen? Die eigene Kraft? Lächerlich. Die Jünger in Jerusalem erhofften sich offensichtlich alles vom Allmächtigen. Und deshalb beteten sie einmütig zu ihm. Und weil sie einmütig zu ihm kamen, waren sie auch einmütig beieinander. Das Leben wurde bestimmt von dieser Einmütigkeit. Und es geschah gewiss nicht zufällig, dass sie sich in der Halle Salomos trafen. In diesem Teil des Tempels hatte Jesus sie gelehrt. Man kann das besonders schön konkret erleben in Johannes 10, wo er ihnen offenbarte, dass er der gute Hirte sei, von dem der berühmteste Psalm handelt. Und er sagte dann, dieser gute Hirte, der lässt sein Leben für die Schafe. Und dort hat er ihnen auch offenbart, dass er durch die Hingabe seines Lebens aus Juden und Nichtjuden eine Herde schaffen werde. Die Jünger haben das damals noch nicht so recht verstanden. Aber sie würden es nun alsbald erfahren. Nämlich als Petrus im Laufe dieser Apostelgeschichte zum römischen Hauptmann Cornelius nach Caesarea gerufen wurde und dort bezeugte, dass Christus, Jesus, der Herr ist über alle. Und als er das sagte, so heißt es in der Apostelgeschichte 10, da fiel der Heilige Geist auf alle, die dem Wort zuhörten, auch auf die Heiden, auf die Nichtjuden. Wenn wir genauer bei den Gebeten und bei den Ereignissen damals bei den Aposteln hinschauen, auf die Zeichen und Wunder, auch auf die Ausbreitung des Evangeliums, wieder so wie in Ringen sich mehr ausbreitete, dann erkennen wir, dass in all diesen Vorgängen die Herrlichkeit des Auferstandenen und zum Himmel aufgefahren Jesus Christus sichtbar wird. In all diesen Ereignissen. Die sogenannte Apostelgeschichte, es war keine Erfindung des Heiligen Geistes, glaube ich, dass es so benannt wurde, dieses Buch, sie ist tatsächlich das Regierungshandeln des Auferstandenen und Verherrlichten. Und deshalb ist es so logisch, dass die heilsamen Worte und Taten, die du vorhin berichtet hast, Hermann, diese Zeichen und Wunder, die Jesus 3 Jahre lang in der Schwachheit seines irdischen Lebens tat, dass diese nun auch in der Schwachheit der Jünger Jesu zu Jerusalem geschahen. Genau dieselben Zeichen. Durch sie, durch seine Jünger damals, auch heute, erhebt er immer wieder seine Stimme, wie beim ersten Mal. Was sagte Jesus beim ersten Mal, als er auftrat? Kehrt um, denn das Himmelreich ist herbeigekommen. Kehrt um und glaubt an das Evangelium. Glaubt an das Evangelium. Und wenn Jesus ruft, geschieht auch etwas Neues. Das Wort Jesu hat schöpferische Kraft. Es wird zu einem Ereignis. Und sie belegen diese Ereignisse, hier ist Gott am Werk. Hier rettet einer. Der Ewige segnet das Zeitliche. Er sucht und findet und zieht zu sich das Verlorene. Jeshua, Gott rettet. Als Jesus in Judäa und Galiläa unterwegs war, diese 3 Jahre, da wollten ihm ausgerechnet das die führenden Theologen, wie auch später dann bei den Jüngern in Jerusalem, die wollten ihm das nicht glauben. Sie glaubten lieber an sich und an ihre Theologie, auch an ihre Selbstgerechtigkeit, die sie vor Gott und den Menschen ausstellten. Und zu ihnen und ihren verführten Anhänger sprach Jesus, damit ihr wisst, dass der Menschensohn Vollmacht hat, nämlich Vollmacht, Sünden zu vergeben, Vollmacht, das Heil und die Heilung zu den Heillosen zu bringen, damit ihr es wisst. Und dann vollbrachte er diese Wunder am laufenden Band. Er rief Tote ins Leben zurück. Er befreite Besessene aus der Macht der Dämonen und er heilte immer wieder Kranke. Blinde wurden sehen, Tauben konnten hören, Lahme konnten laufen. Er tat es, damit erfüllt würde, wie es bei den Propheten immer wieder heißt. Jahrhundertelang wurde darauf hingewiesen, es wird geschehen. Und nun kommt Jesus und sagte, es ist erfüllt. Es wird erfüllt. Unter anderem dieses Wort von Jesaja, das wir alle kennen, für wahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Um unserer Wissetat willen ist er verwundet und durch seine Wunden sind wir geheilt. Das ist eine Heilung, die zu einem grundlegend neuen Leben führt, nämlich zum ewigen Leben unter der Herrschaft Jesu Christi. Die Menschwerdung Gottes war der Anfang dieser Erfüllung. Und dieses Aufrichten der Gebeugten, die Befreiung von Krankheit, die Befreiung von Besessenheit, das war die Fortsetzung. Sein Tod am Kreuz war die Vollendung und seine Auferstehung war die göttliche Bestätigung dessen. Und diese Bestätigung aus dem Himmel, sie garantiert allen Gläubigen, hört genau hin, die das vollkommene Heil sein, wird dir von Gott mit Sicherheit gegeben. Das Heilsein wird uns, den Gläubigen, garantiert, wie es auf den letzten Seiten der Bibel aufleuchtet. Vollkommenheit gibt es hier noch nicht. Vollkommenheit gibt es am Ende der Zeiten, wenn, wie es dort heißt in der Offenbarung Christi, Gott abwischen wird alle Tränen, wenn der Tod nicht mehr sein wird, wenn kein Leid mehr sein wird, kein Leid, kein Schmerz, kein Geschrei, denn das Erste ist vergangen. Wir hängen momentan noch zwischen diesem Ersten und Zweiten in der Zwischenzeit. Aber solange wir in dieser Zwischenzeit drin sind, gilt das Wort Jesu, das wir am Anfang gehört haben, wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun. Glauben wir es? So richtig nicht, ne? Der wird die Werke auch tun, die ich, Jesus, tue, und er wird noch größere tun. Und was ihr bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun, damit der Vater verherrlicht werde im Sohn. Die Jünger haben darauf vertraut, sie waren eines Sinnes, sie beteten einmütig, sie beteten in Jesu Namen. Sie haben dazu keine Formel gebraucht, die man seit Jahrzehnten hört, man betet irgendwas und sagt, in Jesu Namen Amen. Schnell und flass, in Jesu Namen Amen. In Jesu Namen beten, das heißt, ganz auf ihn bezogen beten. Ganz auf sein Wollen ausgerichtet. Auf seine Verheißungen. Auf sein vollbrachtes Sühneopfer am Kreuz. Immer das vor Augen haben. Auf seine unumschränkte Herrschaft im Himmel und auf Erden konzentriert. Das heißt in Jesu Namen beten. Der erhöhte Herr handelt, damit der Vater verherrlicht wird, durch die von ihm Erlösten. Viele Kranke, viele Gebundene kamen zu den Aposteln und alle wurden gesund. Waren das die größten oder die größeren Werke, von denen Jesus gesprochen hatte? Nein, das waren sie nicht. Diese folgten erst noch. Es folgte ein ungeheurer Flächenbrand. Das Feuer des Evangeliums vom gnädigen Gott breitete sich aus von Jerusalem nach Judäa, nach Samarien bis an die Enden der Erde, ganz nach seiner Verheißung. Diese weltweite Rettungsaktion, das ist das große Werk. Es hat seinen Grund im Willen des Vaters, im Opfer Jesu am Kreuz, und es bezieht seine Dynamik aus dem Geist der Kraft und der Liebe, aus dem Heiligen Geist. Und es findet seine Handlanger und seine Sprachrohre in Männern und Frauen, die sich heute als die von Gott Geliebten und Befreiten dankbar zur Verfügung stellen. Die Jünger damals taten das, was uns im Epheserbrief auch versprochen wird. Sie lebten das normale Christenleben. Epheser 2, sie wandelten in den guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat. Wenn wir Gottes Werk tun, tut er es immer. Er tut es. Er hat es bereitet. Er braucht und will uns als seine ausführenden Organe gebrauchen. Das dürfen wir sein. In einer von Gott entfremdeten Welt bedeutet dieses in Gottes Werken wandeln immer Kampf. Und immer ist es ein Kampf um die Wahrheit, letztlich immer um die Wahrheit in Person. Immer ein Kampf um Jesus Christus. Und deshalb schlug dieser jungen Gemeinde in Jerusalem damals so viel Hass und Feindschaft entgegen, unvermittelt. Und wiederum ausgerechnet von denen, die sich als Hüter der Rechtgläubigkeit und als Hüter des Wortes Gottes verstanden. Wenn also in Jesu Namen Zeichen und Wunder geschehen, dann ereignet sich immer eine oder ereignen sich zwei gegensätzliche Reaktionen, auch heute. Die einen, die unmittelbar Betroffenen, sind glücklich. Sie preisen Gott, sie glauben ihm, sie folgen ihm nach. Das ist die eine Reaktion. Aber die Verwalter der religiösen und politischen Macht, die knirschen gegen den gnädigen Gott mit den Zähnen. Sie wittern zu Recht eine Konkurrenz, obendrein eine übermächtige, und sie holen den Knüppel raus. Und diese geistlichen Kämpfe können, wie wir auch seit 2000 Jahren sehen, ganz schnell in Konflikte, in äußere Konflikte, in blutige Konflikte umschlagen. Davon zeugen ja zur Zeit, Hermann hat vorhin auch dafür gebetet, für die verfolgten Christen weltweit, 100 Millionen gläubige Menschen werden zur Zeit um Jesu Willen weltweit verfolgt. Wir in Bonn stehen nicht in dieser Gefahr. Aber um uns herum sind Tausende in Gefahr, Zehntausende. Sie sind sogar in tödlicher Gefahr. Sie leben in der Todeszone, in der Ferne von Gott. Weil sie Jesus nicht kennen. Und die Frage ist, wer bezeugt ihnen, dass Jesus Christus ihr Retter ist? Es wird aktuell, ganz aktuell, Zukunft, nahe Zukunft, 23. Juni, Theaterplatz Bonn, da beginnt 5 Tage lang, haben wir da, da beginnt eine Evangelisationswoche von Montag bis Freitag. Und wir haben, jeder von uns, die besondere Gelegenheit, das lebensrettende Wort von Gott an den Mann und an die Frau zu bringen. 5 Tage lang steht der Bibelbus auf dem Theaterplatz. Informationsmaterial wird in Fülle vorhanden sein. Die Frage ist, sind wir auch vorhanden? Sonst kann das Informationsmaterial vermodern. Sind wir auch vorhanden oder haben wir wichtigere Termine? Sind wir ein Lebensrettungsunternehmen oder sind wir nur noch ein Club, der museal verwaltet, was damals die Apostel so schön erlebt haben? Hin und wieder in den Gottesdienst gehen, dann und wann den Bibelkreis besuchen, im Abstand von einigen Monaten auch mal zum Gebetsabend gehen. Ja, so schwer, ne? An Krankenheilungen glauben, Wunder und Zeichen erwarten von Gott. Ist das noch unsere Sache? Wollen wir uns zur Verfügung stellen? Wollen wir mit Gottes Kraft rechnen? Erwarten wir noch Großes vom großen Gott, auch in Bad Godesberg? Ja, ich habe eingangs bekannt, dass ich unter Niveau lebe, weit unter dem Niveau, das Jesus uns vorgegeben hat. Und ich ahne es, dass meine Genügsamkeit mit Demut nichts zu tun hat. Ich ahne es nicht, ich weiß es. Eher mit Gleichgültigkeit. Und mit Zweifeln an der Wirksamkeit des Wortes Gottes. Wenn uns eine ähnliche Ahnung beschleicht, dann könnten wir doch jetzt wenigstens gemeinsam zu ihm schreien. Um Glaube, um Hoffnung, um Liebe und um Befreiung. Es gibt auch unter uns heute hier und auch welche, die nicht da sind, weil sie noch kränker sind als wir, Menschen, die Befreiung brauchen. Befreiung von körperlichen Krankheiten, Befreiung von seelischen Krankheiten, Befreiung von Hoffnungslosigkeiten. Also könnten wir uns jetzt mal ausnahmsweise mal etwas lebendig verhalten und ausnahmsweise wenigstens einen Satz zu Gott schreien. Bitte keine langen Gebete, aber fangen wir doch mal an, einmal lebendig zu werden in der Gegenwart des lebendigen Gottes. Fangen wir einfach mal an, unbekümmert. Gott nimmt unsere Herzen wahr. Die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Habt eure Lust am Herrn. Erwartet viel von ihm. Jedes Kind, wenn hier Kinder sind, jeder kann mitbeten. Jede Frau, die noch nie gebetet hat, jeder Mann, der meint, das ist was für Heilige. Du bist ein Heiliger, wenn du Jesus gehörst. Also, wir fangen an und wenn wir in einer halben Stunde aufgehört haben, dann gibt es noch das Gemeindegespräch. Gut, wir fangen an zu beten. Aus der Tiefe rufen wir, Herr, zu dir. Herr, höre unsere Stimme. Lass deine Ohren merken auf die Stimme unseres Flehens. Wenn du, Herr, Sünde anrechnen willst, Herr, wer wird bestehen? Denn bei dir ist die Vergebung, dass man dich fürchte. So rufen wir in Ehrfurcht vor dir, dem Allmächtigen. Wir bitten dich, Herr, dass du uns alle, die wir unterschiedlich, aber alle verkrümmt sind, innerlich, äußerlich, geistlich, seelisch, körperlich. Wir kreisen so um uns, wir bekennen dir unsere Not. Wir können uns nicht selbst aufrichten, aber wir bitten dich um dein Jesu befreiendes Wort. Sprich du zu jeder Frau hier und zu jedem Mann, steh auf, deine Sünden sind dir vergeben, steh auf und wandle in den vollbrachten Werken, die ich bereitet habe. Herr, nun bitte ich dich noch ganz besonders für die Ursula Bender, die so schwach ist nach dieser Operation und der Chemotherapie, die sie nun durchleidet, dass sie nicht hierher kommen kann. Ich bitte dich, dass du sie jetzt zu Hause aufsucht, wo sie ist, auf dem Heiderhof, und dass sie deine Nähe in einer überwältigenden Weise erlebt, deine anrührende Liebe und Macht. Herr, wir rufen zu dir, dass diese so tapfere, aber auch so von Schmerzen erfüllte Frau und natürlich auch von ärztlich gesehen von Aussichtslosigkeiten versorgte Frau, dass sie in dir alle Hoffnung und allen Glauben und alle Zuversicht und auch alles Heil und alle Heilung findet. Wie das stattfindet, das ist deine Sache. Dass es stattfindet, das ist gewiss. Und dafür preisen wir dich über Ursula Benders Leben, Herr Jesus. Du hast sie jahrzehntelang wunderbar gebraucht. Und wir bitten dich für sie und für uns alle, dass du uns mehr denn je gebrauchst. Es geschehe zur Verherrlichung deines Namens. Es geschehe zur Ehre Gottes des Vaters. Und es geschehe in der Kraft des Heiligen Geistes. Amen. Amen.